Inforadio, das Forum mit Dietmar Ringel.
Deutschland und Polen verbindet vieles miteinander, eine gemeinsame Grenze, die Mitgliedschaft in EU und NATO, zivilgesellschaftliche Kontakte auf vielen Ebenen. Und seit Russland Krieg gegen die Ukraine führt, scheint man im Rahmen des westlichen Bündnisses noch enger zusammenzurücken. Gleichzeitig aber gelten die deutsch-polnischen Beziehungen als belastet. Es gibt gegenseitige Vorwürfe und Anschuldigungen. Und deswegen wollen wir heute fragen, was eint und was trennt Deutschland und Polen. Wir wollen das diskutieren im rbb24 Inforadio Forum, zu dem ich Sie gemeinsam mit dem Deutschen Polen-Institut herzlich begrüße, in der Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Mein Name ist Dietmar Ringel und das sind meine Gäste. Karolina Wigura ist dabei, Historikerin, Soziologin und politische Redakteurin der polnischen Internetzeitschrift Kultura Liberalna. Mateusz Frałkowski ist dabei, stellvertretender Direktor des Berliner Pilecki-Instituts, das dem polnischen Kulturministerium angegliedert ist. Neben mir sitzt Violetta Weiß, Fachredakteurin für Mittel- und Osteuropa beim Rundfunk Berlin-Brandenburg und ganz links außen von mir aus gesehen Peter Oliver Löw, er ist der Direktor des Deutschen Polen-Instituts. In der Vorbereitung auf diese Runde habe ich natürlich viel gelesen. Mein Eindruck war, in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren, überwiegen deutlich kritische Berichte über Polen, wenn man die deutschen Medien sieht. Frau Wigura, ist das Ihr Eindruck auch oder habe ich da vielleicht zufällig gerade kritische Berichte erwischt?
Ich würde sagen, es gibt kritische Berichte über Polen seit Jahren, schon nicht seit Monaten, sondern seit Jahren. Und das ist verbunden damit, dass wir die Verfassungskrise in Polen haben. Also das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist mit dem Krieg verbunden. Und hier würde ich sagen, es gibt meiner Meinung nach nicht kritische Berichte, sondern die Berichte, die eine bestimmte Beunruhigung zeigen, nämlich was ist mit den deutsch-polnischen Beziehungen los? Ja? Und hier, ich glaube, das ist vielleicht noch nicht genug klar. Also wie der Krieg in der Ukraine, weil ich denke, dass das der Katalysator ist und das zentrale Ereignis ist, wie der Krieg in der Ukraine das Verhältnis zu Deutschland verändert hat in Polen, aber eigentlich nicht nur in Polen, sondern auch in Osteuropa.
Darauf kommen wir natürlich zurück. Aber Herr Frałkowski, die Frage auch an Sie, wie nehmen Sie das wahr? Ist das ein vielleicht auch einseitiges Bild, das in der deutschen Öffentlichkeit da gezeichnet wird? Ist das vielleicht zu selektiv?
Ja, ich würde sagen, dass es zwischen Deutschland und Polen kognitive Dissonanzen gibt. Also das heißt, dass die beiden Seiten verstehen sich nicht miteinander. Und tatsächlich, also würde ich sagen, dass die meisten Medien und Kommentatoren in Deutschland meinen, dass es verkürzt, aber dass Polen sind an allem schuld. Also das heißt, dass für schlechten Zustand, also dieser Beziehungen, sind vor allem Polen schuld. Und das finde ich nicht richtig. Also das heißt, das finde ich, dass das auf beiden Seiten liegt, obwohl es auch verschiedene Gründe und verschiedene Rhetoriken und verschiedene Narrativen gibt. Ja? Und das ist vielleicht noch ein Satz, nämlich, dass ich habe gefunden, in deutschen Medien zum Beispiel, dass in Polen antideutsche Politik oder antideutsche Rhetorik gibt. Und ich finde, dass zu wenig Verständnis dafür gibt oder zu nicht genug wahrgenommen ist, dass in Deutschland auch antipolnische Politik tatsächlich gab. Also das heißt, in diesem Fall, es gibt eine solche Wahrnehmung, dass einerseits in Polen betreibt man also antideutsche Politik und in Deutschland hat man nur einen ehrlichen Fehler, ein honest mistake gemacht in Bezug auf Russland und Energiepolitik. Das finde ich nicht. Also das war nicht ein ehrlicher Fehler, das war eine bewusste Entscheidung. Und diese Politik war tatsächlich antipolnisch. Und ich würde noch sagen, dass tatsächlich, also da natürlich nicht nur antipolnisch, auch antiukrainisch oder antibaltisch.
Herr Löw, wie ist Ihre Bewertung? Ist dieses öffentliche Bild, wir haben ja jetzt festgestellt, es ist tatsächlich so, also in der deutschen Öffentlichkeit wird sehr viel Kritisches über Polen berichtet. Beschreibt das auch den Zustand der deutsch-polnischen Beziehungen richtig? Oder ist das selektiv, weil man eben auch negative Nachrichten, ich will nicht sagen lieber verbreitet, aber sie verkaufen sich auch besser?
Es stimmt und es stimmt nicht. Es stimmt auf einer politischen Ebene. Die Beziehungen sind relativ belastet, immer belasteter geworden seit mittlerweile 7 Jahren, seitdem die PiS, die nationalkonservative Regierung, an die Macht gekommen ist in Polen. Es waren einfach zwei sehr unterschiedliche politische Strömungen und Lager, die in Warschau und in Berlin regiert haben. Man passte nicht wirklich zusammen. Und das hat sich halt dann in den letzten Jahren immer konfrontativer entwickelt. Man fand immer weniger zueinander. Ein Zeichen dafür ist, dass es zum Beispiel seit Jahren keine Regierungskonsultation mehr gegeben hat. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, dass auf einer kulturellen Ebene, auf der wirtschaftlichen und auf der zivilgesellschaftlichen Ebene die Beziehungen hervorragend sind. Der Handelsaustausch zwischen beiden Ländern ist so enorm wie noch nie in der Geschichte Europas. Die Beziehungen zwischen den Städtepartnerschaften zum Beispiel entwickeln sich gerade in den letzten Monaten im Zeichen des Kriegs in der Ukraine ausgezeichnet. Und auch im Bereich des kulturellen Austauschs gibt es jede Menge Filme, Theater, Musik aus Polen, was wir in Deutschland haben, Ausstellungen und vice versa. Auch hier gibt es nicht wirklich eine Belastung.
Frau Weiß, Sie haben ja unmittelbar genau mit diesen Dingen zu tun, von denen Herr Löw gerade sprach, also was im wirklichen Leben so läuft zwischen Polen und Deutschen, gerade auch in der Grenzregion zwischen Brandenburg und den angrenzenden Wojewodschaften. Wie ist denn Ihr Bild von den deutsch-polnischen Beziehungen im ganz normalen Leben?
Ja, wir beobachten das eigentlich in unserer Arbeit tagtäglich, wie die Beziehungen sind. Bei unseren Gesprächspartnern können wir das eigentlich nicht wirklich beobachten, dass es da große Differenzen gibt. Es gibt große Differenzen, wenn es um die Politik geht, um die großen Themen wie zum Beispiel, wie sieht man eben die Deutschen von Polen aus? Und da ist es im Moment richtig schwierig, weil die polnische Regierung benutzt so ein bisschen das polnische Fernsehen, den staatlichen Sender TVP, um bestimmte Vorurteile, die es schon immer gab, gegenüber Deutschland zuzuspitzen. Sie werden benutzt, um den Wahlkampf zum Beispiel voranzutreiben, um ein bestimmtes Publikum unter den Wählern zu bedienen. Und das ist etwas, was natürlich ein Störfaktor ist. Und der übersetzt sich nicht wirklich auf den Alltag, aber dieses Misstrauen gibt es nach wie vor und das stört.
Ja, da würde ich gerne vielleicht Frau Wigura und Herrn Falkowski noch mal fragen. Umgekehrt das Deutschlandbild, das polnische Medien vermitteln. Frau Weiß hat jetzt also das Fernsehen vor allem genannt, aber was jetzt auch Zeitungen, Zeitschriften, Internetportale, da gibt es ja ein weites Feld auch in Polen. Was interessiert die Polen denn an Deutschland? Was lesen die denn, Frau Wigura?
Also ich würde gerne zwei Sachen sagen. Erstens gibt es eine starke antideutsche Propaganda in den nationalen Medien in Polen, also TVP und so weiter und so fort. Und das finde ich wichtig, da Sie haben gesagt über einen Störungsmoment. Und ich denke das auch. Also was wir hier zu tun haben, ist ein populistischer Moment, würde ich sagen. Also das Thema von Deutschland und die antideutsche Propaganda wird benutzt für die Wahlkampagne. Und das macht die ganze Situation sehr kompliziert. Einerseits haben wir diese Propaganda. Auf der anderen Seite haben wir auch viele andere Medien in Polen und die Perspektive auf Deutschland ist unterschiedlich, obwohl ich würde sagen, dass die polnische Expertise über Deutschland in den polnischen Medien im Allgemeinen nicht so stark ist. Das ist die zweite Sache. Die dritte Sache aber ist, dass es gibt eine wichtige Verschiebung in der polnischen Gesellschaft. Und wir haben auch hier heute über den baltischen Staaten gesprochen, über andere osteuropäischen Staaten. Und ich würde das gerne also weiterentwickeln. Nämlich von einer gewissen Perspektive kann man nicht überrascht sein, dass die polnische Regierung eine antideutsche Propaganda benutzt. Die benutzen das für die Wahlkampagne, als ich gesagt habe. Die Frage ist aber, warum das antideutsche Sentiment ist immer mehr präsent in der polnischen Medien und öffentlichen Sphäre? Das finde ich eine sehr wichtige Frage. Und hier würde ich nochmal den Einfluss von dem Krieg unterschreiben und wie dieser Krieg und auch die ehemalige deutsche Politik in Bezug auf Putins Russland jetzt verurteilt ist.
Gut, aber das ist jetzt ein Punkt, der ist sicherlich gerade zentral, aber kann man das noch ein bisschen breiter fassen? Denn wir haben ja schon festgestellt, das ist jetzt nicht neu, dass ein kritisches Deutschlandbild auch in der polnischen Öffentlichkeit gezeichnet wird, genauso wie umgekehrt, das eben auch in deutschen Medien so ist. Mhm. Also auch schon lange bevor dieser Krieg begann. Was für Themen zum Beispiel spielen da noch eine Rolle?
Wenn das möglich ist, also das heißt, ich habe ein bisschen über gegenseitige Wahrnehmung von beiden Gesellschaften geforscht. Und wir müssen daran erinnern, dass nach 1989, also da hat sich das Bild von Deutschen in Polen enorm positiv verändert. Also das heißt, dass diese Sympathie zu Deutschen wuchs in Polen viel schneller als umgekehrt. Also das heißt, Deutschland hat, ich würde sagen, also wie so wie Westen oder wie Europäische Union auch, ein sehr positives Bild in polnischer Gesellschaft. Und das wissen auch die Politiker. Aber natürlich, also es gibt auch also diese politische Instrumentalisierung von verschiedenen Stereotypen. Und ich stimme zu und ich muss auch erwähnen, dass ich diese Rhetorik auch nicht besonders mag oder einfach nicht mag. Aber ich muss auch sagen, dass dieses antideutsche Ressentiment in Polen auch eine gewisse Symmetrie in Deutschland hat. Also es gibt ein antipolnisches Ressentiment in Deutschland. Also das, ich würde nur sagen, dass es zwei verschiedene Expressionen hat. Also das heißt, in Polen, die Polen wollen eher laut, also laute Rhetorik. Die Polen mögen laute Rhetorik. Und Deutschen wählen herablassende Einstellung und auch also solche, ich würde sagen, also vielleicht also nicht ganz analogisch, aber also passiv-aggressiv. Also das heißt, okay, also sie ignorieren, sie blockieren, sie wollen nicht hören, zuhören. Und das ist der Unterschied.
Herr Löw, aber Sie haben vorhin gesagt und sicherlich zu Recht, es gibt ja viele Bereiche, in denen die Zusammenarbeit funktioniert. Also wirtschaftlich, Deutschland ist für Polen der wichtigste Handelspartner. Polen liegt, glaube ich, für Deutschland auf Platz 5, also auch ziemlich weit vorne. Es gibt viel Austausch, es gibt viele Polen, die in Deutschland leben, es gibt viele deutsche Touristen, die nach Polen fahren. Also da passiert doch was. Kulturell gibt es diesen Austausch. Warum dann trotzdem dieser, wie ich finde, ja beklagenswerte Zustand, den wir gerade beschrieben bekommen haben?
Also im wirtschaftlichen Bereich ist es natürlich so, dass das für Polen auch faszinierend ist, immer noch faszinierend. Die deutschen Konsumprodukte zum Beispiel, die deutschen Autos, das sind Dinge, über die man in Polen auch trefflich und emotional sich begeistern kann. BMW oder Bosch und Siemens und Miele und all diese Dinge. Das ist die eine Welt. Und da gibt es sicherlich nichts vom Problembereich. Der Problembereich hängt mit dem politischen Diskurs und der politischen Sprache zusammen und alles führt sich letztlich zurück auf die negative Polenpolitik Deutschlands seit dem 18. Jahrhundert, kulminiert im Zweiten Weltkrieg. Und all das, was in dieser Zeit geschehen ist, all diese Überheblichkeit, all diese Aggression von deutschen Staaten gegenüber Polen, sind im polnischen kollektiven Gedächtnis vorhanden und können immer wieder abgerufen werden. Und sie können auch, dieses Abrufen kann angestoßen werden von der Politik. Es genügt ein Stichwort von einem Regierungsmitglied, ein kritischer Gedanke in Richtung Deutschland und schon sind diese Themen, diese Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg da. Und wir müssen uns einfach, auch wenn wir über Gegenwart sprechen, über gegenwärtiges politisches Tun, müssen wir uns bewusst sein, dass die Vergangenheit hier immer wieder mit hineinspielt, bewusst und unbewusst.
Ja, das sind natürlich auch Anforderungen, die sich daraus für die Politik ergeben, für die ganz große Politik natürlich, für die Regierungsebene, aber auch für die Landesebene, wenn ich an Brandenburg und die angrenzenden Wojewodschaften denke, wo ja auch die Bürgermeister sich austauschen, wo es um gemeinsame Projekte geht. Also da gibt es ja viele gute Beispiele, wo alle davon profitieren können. Frau Weiß, trotzdem nochmal die Frage, was da im Großen nicht funktioniert, färbt das auch aufs Kleine ab oder ist das Kleine vielleicht der Weg, wo die Menschen einfach gut miteinander zusammenarbeiten, am Ende jeder was davon hat, dieses Kleine der Weg, um es im Großen besser zu machen?
Gut, dass Sie das fragen. Ich habe heute mit einem Bürgermeister gesprochen und habe ihn auch genau das gefragt, wie funktioniert es eigentlich jetzt bei euch zwischen den Partnern, zwischen Ihnen, und es ging dann um eine Grenzgemeinde Police, das ist nördlich von Stettin, und den Partner aus Mecklenburg-Vorpommern in Pasewalk. Und der Bürgermeister meinte dann zu mir, wir haben so viel zusammen erlebt, wir machen schon diese Partnerschaft seit 20 Jahren. Wir haben zusammen diese Grenze auseinander montiert, also dann halt tatsächlich auch als Grenze, als es die noch gab. Und diese Kontakte bestehen, die sind fest, die sind stabil. Und da kann, meinte er, da kann nicht so viel passieren, weil sie sich nämlich tagtäglich austauschen. Nun, Warschau ist weit. Die Grenzregion hat eigene Regeln. Die Grenzregion hat auch eigene Erfahrungen. Natürlich spielt die Politik aus Warschau und aus Berlin eine große Rolle. Es geht ja auch gar nicht anders. Nun, der Alltag und die große Politik ist ja auch was anderes. Im Prinzip funktioniert die Grenzregion, das sagen die Leute auch hier, nicht nur der Bürgermeister aus Poliz, auch andere erzählen, die Grenzgemeinden, die grenznahen Gemeinden, die Städte, die sind einfach sehr verzahnt mit Deutschland. Die Pendler arbeiten hin und arbeiten in Deutschland, fahren hin und her und nehmen da sicherlich auch ein bisschen von den negativen Bildern mit, aber sie erleben die Wirklichkeit ja ganz anders, wenn sie die Leute treffen.
Nun haben wir schon mehrfach gehört, dass der Krieg, Russlands Angriff auf die Ukraine, das Verhältnis Deutschland-Polen nochmal zusätzlich belastet. Einerseits haben wir zwar, das habe ich vorhin schon gesagt, ein engeres Zusammenrücken in den westlichen Bündnissen, aber andererseits gibt es vor allem auch von polnischer Seite immer wieder den Vorwurf, dass die deutsche Politik zu lange auf gute Beziehungen zu Russland gesetzt hat, wirtschaftlich vorteilhafter auch für Deutschland. Nun gibt es ja viele deutsche Politiker, die da mittlerweile sagen, das sei falsch gewesen. Auch das ist umstritten in Deutschland. Das ist nach wie vor ein Thema, über das viel diskutiert wird. Aber das ist so ein bisschen die Tendenz. Aber Herr Löw, wie sehr färbt das denn ab jetzt auf die aktuellen Beziehungen zwischen beiden Ländern? Dieser Vorwurf, ist der so gravierend, dass der dann noch mehr zerstören kann?
Ist ziemlich destruktiv. Und er wird natürlich auch politisch instrumentalisiert. Es gab sowohl in Polen als auch in Deutschland bestimmte Sichtweisen, wie der andere jeweils agiert hat in Sachen Russlandpolitik, Osteuropapolitik. Von Deutschland aus gab es oft den Vorwurf, Polen, ihr seid zu Russland feindlich, ihr übertreibt. Lasst uns doch mal schauen, wie wir mit Russland konstruktiver zusammenarbeiten. Aus Polen kam gegenüber Deutschland der Vorwurf, ihr treibt es viel zu bunt mit Russland, ihr versucht viel zu intensiv zusammenzuarbeiten und seht nicht die Gefahren, die aus Russland auf uns warten. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Nur wird das in Polen zurzeit nicht wirklich gesehen, sondern man versucht, diese deutsche Ostpolitik sehr vereinfachend zuzuspitzen auf diesen Wunsch, unter Missachtung Ostmitteleuropas wirtschaftliche Interessen mit ihnen zu machen. Da ist einiges dran, aber es ist nicht die gesamte Wahrheit. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Deutschland sich nicht die Mühe gemacht hat, genau hinzuhören, was in Warschau, was in Wilna, was in Riga und in anderen Hauptstädten des östlichen Europas gesagt worden ist. Die Lehre, die wir daraus ziehen müssen, wir müssen einfach sehr viel mehr hinhören und sehr viel mehr Meinungen aufnehmen und sehr viel besser analysieren, welche Befindlichkeiten zwischen Berlin und Moskau eigentlich herrschen und wie wir damit umgehen müssen.
Herr Falkowski.
Ja, also da, ich würde sagen, also direkt auf diese Frage, also Ihre Frage, also da, ich würde nicht sagen, dass der Krieg unsere Beziehungen belastet. Ich würde beantworten ganz umgekehrt. Also das heißt, dass der Krieg und diese ganze Situation, also diesen Dialograum, also bietet uns eine neue Chance, ein neues Zeitfenster, Window of Opportunity für richtig partnerschaftliches Gespräch. Also das heißt, das Problem war früher diese gewisse Asymmetrie zwischen Deutschland und Polen. Also das heißt, Deutschland war stärker als Polen. Polen hatte nicht genug Selbstbewusstsein und Deutschland, wie ich sagte schon früher, also diese herablassende Einstellung gegenüber Polen. Und jetzt die Situation verändert sich. Also das heißt, einerseits Polen gewinnt an Position, also da etwas stärker ist, auch im Bewusstsein, auch in Rolle in der EU, in der Welt. Deutschland verliert ein bisschen an der Position und das finde ich als Chance, dieses partnerschaftliche Gespräch auf Augenhöhe ab heute zu führen.
Frau Vigora, wie ist da Ihre Einschätzung?
In der altgriechischen Sinn ist jede Krise eine Chance. Also wir haben hier eine Chance, aber wir haben auch sehr viele kollektive Emotionen. Und diese Emotionen sollen wir auspacken, bevor wir diese Chance benutzen können. Ich bin sehr oft von meinen deutschen Kollegen gefragt, warum die Polen so irrational sind. Eigentlich aber
ist keine Seite von diesen zwei Seiten irrational. Beide Seiten haben eine ganz eigene Rationalität. Und wie wir heute wissen von den Gehirnstudien, ist jede Rationalität auf Emotionen gebaut. Auf der Seite des Deutschlands, ich denke, dass der Furcht ist von einer Eskalation dieses Krieges. Und auch, was ich sehr wichtig finde, es ist das Furcht, dass Deutschland konnte nochmal den Krieg in Europa anfangen. Und das natürlich darf man hier nicht, wegen der Geschichte. Das ist selbstverständlich. Die Osteuropäer aber haben einen anderen Furcht. Die fürchten, dass die werden wieder Opfer von dem russischen Imperialismus, wie es seit 200 Jahren oder 300 Jahren immer so war. Ja? Also es gibt verschiedene Fürchte hier. Ich finde das sehr wichtig, weil das wirklich sind nicht nur Polen. Und wir werden das nicht verstehen, wenn wir nur über die polnisch-deutsche Beziehungen sprechen, weil dann haben wir wirklich alle diese Störungsfaktoren und die populistische Regierung in Warschau und so weiter. Aber wenn man nach Tallinn fährt oder nach Riga und die Leute fragt, was die über Deutschland denken, die Antwort ist dasselbe und die haben keine Populisten. Ja? Also es ist etwas anderes geschehen. Was können wir damit tun? Ich denke, zwei Sachen. Erstens Wissen. Wir haben sehr viel über Asymmetrie heute gesprochen. Wir sollen vielleicht auch über die Asymmetrie in Wissen nachdenken. Ja? Die Polen wissen über die Deutschen nicht zu viel, aber die Deutschen wissen weniger. Also das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist natürlich Empathie. Natürlich Empathie. Wenn es um die kollektive Emotionen geht und wenn beide diese kollektive Fürchte, die ich beschrieben habe, sehr gute Grundlagen haben, dann müssen wir auch nicht nur zuhören, wie Sie sagen, natürlich stimme ich zu, aber auch mitfühlen.
Ja, Frau Weiß, auch die Frage an Sie, wie nehmen Sie das wahr? Also diese unterschiedliche Sichtweise von Deutschen und Polen auf jetzt nicht unmittelbar den Krieg in der Ukraine. Ich glaube, da ist die große Mehrheit der Deutschen auch, die das natürlich ablehnt und die russische Seite dafür verantwortlich macht. Aber die Frage, wie man Beziehungen zu Russland gestalten soll, also auch weiterdenken, wie kann man da zusammenleben, alle miteinander, weil Russland ist Russland, da gibt es die große Grenze auch zu Polen. Das Kaliningrader Gebiet zum Beispiel grenzt auch unmittelbar an Polen. Also Russland ist nahe. Wie nehmen Sie diese Diskussion wahr?
Ich würde sagen, ich sehe es genauso wie Frau Wigura. Es ist wirklich, der Blick nach Polen ist immer noch eine Besonderheit in Deutschland. Die Polen sind nicht wirklich sehr präsent in den Medien. Und wenn, ist es eher negativ. In Polen ist es ganz andersrum. Das heißt, die Deutschen sind komplett präsent im negativen oder im positiven auch Sinne. Es kommt darauf an. Es ist, wenn man das mediale Bild nimmt, sind die Deutschen absolut in Polen da. In Deutschland, würde ich sagen, tun sich viele Medien schwer, nach Polen zu gucken und dann genauer hinzugucken. Es ist zu wenig. Das ist komplett ausbaufähig. Also polnische Musik, polnische Kultur ist hier nicht wirklich präsent in den Medien. Und das, was man nicht kennt, kann man nicht mögen. Also,
aber lassen Sie mich nochmal nachfragen. Ja. Hilft das, also mehr voneinander zu lernen, sich mehr aufeinander einzulassen, um dann auch die großen, wirklich europäischen Fragen gemeinsam zu diskutieren, auch die unterschiedlichen Standpunkte zur Kenntnis zu nehmen? Also diese Auseinandersetzung, ist die hilfreich, um dann auch was die friedliche Zukunft Europas angeht, mit deutschen und polnischen Erfahrungen vielleicht gemeinsam klüger zu werden?
Ja, absolut. Ich denke, wenn wir mehr voneinander wissen, können wir auch die Probleme, die im Raum sind, auch besser verstehen und vielleicht auch weniger Angst davor haben, was sein könnte. Ja? Das hilft absolut, wenn man die Einschätzung, wenn man etwas einschätzt. Es ist hilfreich. Und auch die Situation mit Putin und dem Imperialismus. Deutschland hat versucht, auf Putin und auf der Energie aus Russland den Wohlstand aufzubauen, hat nicht auf Polen gehört, hat sich nicht mit Polen ausgetauscht. Und die Experten für Osteuropa sind in Polen und in den anderen mittel- und osteuropäischen Ländern. Oder vielleicht haben sie sich ausgetauscht, aber es war ihnen egal. Nur schade, weil das hätte man machen können und das würde viel helfen. Also ich denke mal, dieses Empathische, aber auch dieses sich sich die Mühe zu machen, hinzugucken und das, da, was, da mehr mitzunehmen aus den Ländern, aus Polen und auch aus anderen Ländern Mitteleuropa, würde Deutschland einfach gut tun, um tatsächlich mehr ins Gespräch zu kommen, auch um eine Einschätzung zu bekommen für politische Themen in Deutschland. Also wenn ich dann nochmal auf Ihre Frage zurückkommen darf, natürlich, ja, der Krieg es steht jetzt zwischen uns, aber es ist ja auch noch nichts verloren. Man kann ja auch noch sehr viel machen. Nur man muss es vielleicht auch wollen und man muss mehr machen, als es bisher war.
Wir haben jetzt schon ausführlich diskutiert über den Einfluss des Krieges in der Ukraine auf das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen. Es gab und gibt bis heute unterschiedliche Sichtweisen auf das Verhältnis zu Russland. Polen hat Deutschland schon lange dafür kritisiert, man sei zu blauäugig, habe sich da zu sehr auf die Energiebeziehungen auch eingelassen, sich abhängig gemacht und so weiter. Diese Diskussion wird gerade ganz heftig geführt. Meine Frage, Herr Farkowski, wäre im Rahmen der Europäischen Union, wie wird sich der Platz Polens entwickeln unter den gegenwärtigen Bedingungen? Polen ist fester Bestandteil der Europäischen Union. Es gibt einige Dinge im Zusammenhang mit der Justizreform, zum Beispiel in Polen, die heftig kritisiert wurde von vielen europäischen Staaten. Aber Polen ist ein wichtiger Bestandteil. In der NATO geht Polen gerade ziemlich weit nach vorn. Wie sehen Sie das in der Europäischen Union?
Ja, also Sie haben gesagt, dass Polen ein wichtiger Bestandteil von der Europäischen Union ist und das so bleibt. Ja? Also das heißt, also das bleibt unter anderem darum, dass die Gesellschaft sehr proeuropäisch ist. Also das heißt also, die Unterstützung oder Sympathie und gegenüber Europäischer Union in Polen oder gegenüber Institutionen, europäischen Institutionen, einfach viel größer sind als in manchen anderen Ländern, also zum Beispiel von Süden und von Europa. Und das ist eine Sache. Und die Politiker und Politikerinnen in Polen wissen das natürlich. Also das heißt, das ist unmöglich, einfach also da etwas wie also da ein Slogan von Seiten von der Oppositionsparteien gab, dass es irgendetwas als Pol-Exit also da gemeint ist. Also das heißt, das ist nicht wahr. Also das heißt, das ist auch nicht machbar, also politisch nicht machbar. Und das ist eine Sache. Zweite Sache ist, was Sie erwähnt haben mit Justizreform. Also das ist, ich würde so sagen, also das heißt, also die Demokratien sind wie Menschen immer unvollkommen. Also das heißt, also das ist das Prozess der Transformation ist in Polen nach 1989 generell eine Erfolgsgeschichte. Ja? Und das würde ich definitiv so sagen. Aber es gab auch einige politische Felder, also mit gewissen Problemen. Also zum Beispiel also Gesundheit, Public Health oder auch Justiz. Das war auch, und ich komme nochmal zu dieser Feststellung, dass das immer Prozess ist. Also das heißt, das ist eine Transformation dieses Feldes. Und am Anfang 90er Jahren hat man nach dem Kommunismus entschieden in Polen, dass der politischen Einfluss oder demokratischen Einfluss, also das Souveräne, nur wenig Einfluss auf Richterauswahl also hat zum Beispiel. Ja? Dann ganz anders als in Deutschland zum Beispiel, also im Vergleich zu Deutschland. Nach 2015 hat man entschieden, also ob das gut ist oder nicht, also das gibt es andere verschiedene Meinungen, dass diesen Einfluss, demokratischen oder politischen Einfluss auf Justiz, also etwas erhöhen möchte. Ja? Und das ist auch in vergleichender Perspektive, also mit anderen europäischen Union-Mitgliedern, also war das auch zu denken einfach, okay, also der Souverän, also Demokratie oder Politik muss einen gewissen Einfluss, wie zum Beispiel seit 1970er Jahren in Deutschland zu haben. Also das ist kontrovers, ja. Es gibt auch wahrscheinlich auch viele Fehler oder Streiten im Rahmen des politischen Systems. Naja, aber das ist auch wie normal in Demokratien. Also wie ich gesagt habe am Anfang, also Demokratien sind sehr selten vollkommen. Also das sind unvollkommen und im Prozess.
Ja, nun ist das natürlich aber doch ein ziemlich dickes Ding, ein ziemlich großes Thema, zieht sich ja auch schon über viele Jahre. Frau Wigura, wie ist da Ihre Bewertung? Da geht es ja um viele Aspekte, aber zum Beispiel auch um eine Disziplinarkommission, die mittlerweile anders heißt, die angesiedelt wird beim obersten Gericht in Polen und die dann auch befinden kann, welche Richter möglicherweise aus dem Dienst entfernt werden. Also die Souveränität der Justiz wird dadurch in Frage gestellt. Das war ja der Hauptkritikpunkt aus Brüssel. Da ging es hin und her. Vielleicht können Sie uns erstmal kurz erklären, wie ist denn überhaupt der Stand der Dinge da?
Ja, also drei kurze Sachen. Erster, das Versprechen von 2015 war eher, wie Mateusz Falkowski sagt, den demokratischen Einfluss auf Justiz zu vergrößern. Das war das Versprechen. Das muss man sehr stark sagen, das Versprechen. Das Versprechen wurde nie erfüllt, weil das Gefühl, dass die polnische Justiz, dass der polnische Justizsystem funktioniert nicht gut, war eigentlich sehr allgemein in der Gesellschaft. Also niemand würde in 2015 sagen, dass es richtig funktioniert. Aber das Versprechen ist etwas anders, als was gemacht wurde. Justiz ist von der Exekutive entschieden. Das ist das Resultat. Also das Versprechen wurde nicht erfüllt. Wegen dieses Krieges ist diese ganze Agenda, um den Justizsystem wieder zu reformieren, dass es wirklich funktioniert und dass es wirklich unabhängig ist. Leider ist diese Agenda nicht mehr so wichtig, als es war in der öffentlichen Debatte. Auch wenn man über Europa denkt. Es wäre unmöglich, um einem Staat, der 4 Millionen Flüchtlinge eingenommen hat, zu sagen, dass jetzt müssten wir alles von Anfang machen und alles wieder zu reformieren, also von der Verfassungstribunal. Deshalb hat die Europäische Kommission gesagt, nur das disziplinäre Teil von dem Obergericht.
Also die aktuellen Zwänge, die Dinge, die einfach jetzt praktisch zu lösen sind, die machen diese Diskussion nicht weniger wichtig, aber die rückt deshalb ein bisschen runter, habe ich das so richtig verstanden. Mhm. Ja, Herr Löw, vielleicht doch nochmal Ihre Einschätzung. Es gab ja ein Hin und Her zwischen der Europäischen Kommission und Polen hat ja durchaus reagiert, also man hat da Teile auch zurückgenommen. Dieser Justizreform, man ist aufeinander zugegangen. Die Europäische Kommission hat aber auch Druck gemacht, indem sie Mittel gesperrt hat, also 35 Milliarden Euro. Wie ist da der Stand? Dinge. Fließt das Geld jetzt?
Das Geld fließt noch nicht, weil Polen die Reformen noch nicht umgesetzt hat, die von der Europäischen Kommission erwartet werden. Und das Grundproblem ist, dass die PiS-Regierung und der PiS-geführte Regierung die Gewaltenteilung in Polen nicht aufgehoben hat, aber lediert hat, indem sie quasi als Exekutive, wie Frau Wigura das gesagt hat, ins Justizwesen eingegriffen hat. Und Reformen durchgeführt wurden, ohne eine Diskussion in der Gesellschaft dabei zu führen. Sie wurden einfach angeordnet, sie wurden teilweise auch durchs Parlament gepeitscht, ohne dass eine öffentliche Diskussion über diese Dinge stattfand. Das wiederum entspricht letztlich nicht den Gepflogenheiten in liberalen Demokratien, wo wir über Aushandlungsprozesse, über Diskussionen, über ein Abwägen zu Ergebnissen in politischen Entscheidungen kommen, gerade wenn es um solche sensiblen Dinge wie Justizwesen geht. Und das ist etwas, was nach wie vor zwischen Polen und Brüssel steht, von den liberalen Demokratien des Westens nach wie vor weitgehend geprägten und mitbestimmten Brüssel. Und solange die Dinge in Warschau nicht in eine andere Richtung gehen, solange Warschau nicht bereit ist, die Regierung in Warschau nicht bereit ist, die Justizreform auf einem konsensualen Weg voranzuführen und auch die Reformen umzusetzen, die Brüssel angemahnt hat, solange werden die Dinge zwischen Brüssel und Warschau nicht zu einem guten Ende kommen, solange wird Brüssel Zahlungen zurückhalten und Warschau nach wie vor unter Druck setzen. Stand jetzt, wenn die Lage in der Ukraine schwieriger wird, wenn der Krieg sich weiter an die Grenzen Polens verlagern würde. Wir dürfen nicht vergessen, Polen grenzt an Russland im Kaliningrader Gebiet. Die Bedrohungslage ist dort wirklich mit Händen zu greifen. Wer weiß, wie die Dinge sich dann entwickeln werden. Vielleicht wird man dann auch irgendwann sagen, okay, die Lage ist jetzt so kritisch, wir müssen erstmal diesen Streit einfrieren und beschäftigen uns mit anderen Dingen. Aber soweit sind wir nicht. Und es ist die Aufgabe der Europäischen Union, hier dafür zu sorgen, dass die polnische Verfassungskrise in einem guten europäischen Sinne gelöst wird.
Frau Weiß, wie ist da Ihre Einschätzung? Ist das für die Menschen in Polen wichtig trotzdem, dass das da vorangeht, auch mit Blick auf Brüssel? Da hängt ja eine Menge Geld dran, 35 Milliarden Euro. Damit kann man eine Menge machen, was dann wieder den Menschen zugutekommt.
Ja, natürlich. Das ist in Polen sehr wichtig. Wenn das Geld aus Brüssel nicht kommt, muss Polen auf viele Projekte verzichten. Auf Ausbau der Infrastruktur zum Beispiel, auf Einkauf von Ausrüstung zum Beispiel für bestimmte Bereiche in den Schulen oder in den sozialen Einrichtungen. Das ist wirklich eine ganze Menge Geld. Das ist jetzt, wenn ich mich nicht irre, 80 Millionen Euro, die zur Verfügung stehen. Korrigieren Sie mich bitte, wenn ich das jetzt falsch wenn ich
also
die
das
Zahl
Geld
nicht
aus
ganz
Brüssel genau insgesamt, das sind
ja,
35 Milliarden.
Genau, 35 Milliarden plus die Strukturfonds, der auch eingefroren ist. Auf dieses Geld wartet Polen und ist natürlich, viele sind beunruhigt, was jetzt passiert. Es ist ein Zustand, der nicht lange dauern darf, weil auch das steht ja zwischen Deutschen und Polen, weil die Polen eben die Deutschen als die Führer in der Europäischen Union sehen und ihnen das vorwerfen, dass das Geld hier nicht kommt. Also zumindest einem Teil der Polen. Diesem Teil, der vielleicht nicht sich nicht damit auseinandergesetzt hat und nicht durchblickt, weil diese Verfassungsreform, die Justizreform in Polen auch unglaublich kompliziert ist. Und da blicken nicht viele oder viele blicken gar nicht durch. Was soll jetzt passieren, damit endlich mal das Geld kommt? Aber dass es kommen soll, ist klar oder damit rechnen viele Polen. Deswegen guckt man nach Brüssel auch immer wieder kritisch oder auch mit Erwartungen, dass irgendwas passiert.
Herr Farkowski, einerseits hört man, dass die polnische Gesellschaft sehr migrationsfreundlich ist, wenn man an die Ukrainer denkt, die Menschen, die da unterstützt werden, die Hilfe bekommen. Also es sind ja in kurzer Zeit sehr, sehr viele, hunderttausende Menschen nach Polen gekommen und viele von denen sind auch immer noch da. Also das ist ein großer Aufwand. Wird diese Aufnahmebereitschaft den ukrainischen Menschen gegenüber auch die Sicht vieler Polen, die eher skeptisch sind Migration gegenüber, verändern?
Also ich würde sagen, dass diese Geschichte mit Polen und Ukraine und mit ukrainischen Flüchtlingen eine faszinierende Geschichte auf ganz vielen Ebenen ist. Also zum einen auf solchen idealen Ebenen, also das heißt Ideen, also zum Beispiel, also dass die direkt den Einfluss, also ich würde sehen, also den Einfluss von Pariser Kultura und Jerzy Giedroyc, also das ist noch in 70er Jahren, also da noch im Kalten Krieg, also für die Unabhängigkeit von Ukraine appellierten. Und das ist eine Sache. Also das heißt, dass die polnische Politik, polnische Regierung, ganz unabhängig davon, welche Partei sie vertritt, also da hat diese Einstellung gegenüber Ukraine internalisiert. Das ist eine Sache. Und mit der Gesellschaft ist auch eine schöne Sache. Also die polnische Gesellschaft auch, ich würde sagen, das hat sich nicht verändert als solches, weil ich würde sagen, dass polnische Gesellschaft nie xenophob war. Ja? Also das heißt, also sie war eher also gegenüber Ukrainer einfach freundlich, obwohl es in der polnisch-ukrainischen Geschichte ganz schwierige Momente gab. Ja?
Aber trotzdem nochmal dazwischen gefragt, wenn es darum ging, in der Europäischen Union zum Beispiel die Migrationspolitik abzustimmen, da stand ja nun Polen häufig auf der Bremse. Deswegen meine Frage, es gibt ja noch andere Migrationsbewegungen und wir erleben ja gerade, über das Mittelmeer kommen viele Menschen aus Nordafrika, es gibt viele Migrationswege, auch das bleibt ja für die Europäische Union und damit ja auch für Polen eine ziemliche Herausforderung. Wird Polen da auch sich grundsätzlich anders positionieren?
Naja, das ist natürlich wie immer, also der Standpunkt hängt davon ab, wo man sitzt. Das ist auch so, dass diese Migrationswelle und diese Gründe, warum diese Flüchtlinge gekommen nach Polen sind, also ist für polnische Gesellschaft wichtiger als wahrscheinlich, also als diese Welle durch die Mediterranien, also aus Afrika und so weiter.
Oder Balkan, vom Balkan.
Kann man verstehen. Also das ist legitim, verschiedene Gewichtspunkte also zu haben, also in solchen, bei der Einschätzung, also dass etwas, was für Portugal oder für Spanien, also wichtiger ist, für Polen nicht so wichtig sein könnte. Ja? Das ist eine Sache, strukturelle Erklärung. Aber ich würde sagen, dass auch es gibt zeitliche Dimensionen. Also das heißt, alles verlangt auch ein bisschen Zeit. Die soziokulturelle Wandel also verlangt Zeit. Die Einstellung gegenüber Migrationen, also zu Pluralität in der Gesellschaft, verlangt auch Zeit. Und polnische Gesellschaft nach schwieriger Jahren von Transformation, 90er Jahren, brauchte auch ein bisschen Zeit, um alles, also um zum einen, also das, was Peter Oliver Löw also sagte, also dass durch wirtschaftlichen Wachstum etwas mehr Ressourcen zu haben, um diese Leute zu integrieren. Und dann gab es auch eine Menge von Diskussionen, auch in Medien, auch in Öffentlichkeit. Also einfach, dass das vielleicht auch verändert haben.
Herr Löw, Polen ist zunehmend selbstbewusst. Wir haben das hier schon an verschiedenen Stellen diskutiert, auch was die Kritik an Deutschland angeht. Aber man kritisiert auch die Amerikaner, zum Beispiel, dass auch die nicht bereit sind, bestimmte Waffen zu liefern an die Ukraine, was die Polen gern tun würden. Oder man bestellt den amerikanischen Botschafter ein, jetzt gerade erst, weil ein Fernsehsender, der mehrheitlich von amerikanischen Investoren beherrscht wird, weil der kritische Berichte gemacht hat über den früheren polnischen Papst, Johannes Paul II. Gehen die Polen da vielleicht ein bisschen zu sorglos um, indem sie in alle Richtungen austeilen?
Naja, man sollte erst mal vorsichtig sein mit so Begriffen wie die Polen. Es ist die jetzige Regierung, die so agiert, und andere Regierungen würden vielleicht anders agieren, vielleicht diplomatischer vorgehen. Die Einbestellung des US-amerikanischen Botschafters hat tatsächlich für viel Verwunderung gesorgt, dass ein so drastischer Schritt begangen wird, im Kontext dieser Anschuldigungen, der Papst habe Pädophilie in der Kirche vertuscht. Das Ganze ist dann wieder innenpolitisch zu sehen, die Wahlen stehen bevor. Die PiS hat erkannt, dass mit dem Vorwurf an die Opposition der gute Name des heiligen Johannes Paulus II. Würde hier zerstört werden. Das würde gegen die polnische Staatsräson verstoßen. Und mit so einem emotionalen Vorwurf könne man Wählerstimmen generieren. Also letztlich wird auch hier Außenpolitik meistens als Innenpolitik betrieben. Und ein Schritt, der außenpolitische Konsequenzen hat, wie die Einbestellung des Botschafters, da denkt man eigentlich nicht an diese Konsequenzen, sondern man denkt nur an den Profit, den man in der Innenpolitik haben kann. Und so geht es bei sehr vielen außenpolitischen Politikfeldern, auch in der Deutschlandpolitik. Diese antideutschen Diskurse in der polnischen Öffentlichkeit, die richten sich in erster Linie an die polnische Innenpolitik, an die eigene Bevölkerung und nur ein wenig nach außen. Sicherlich hat es einen europapolitischen Aspekt. Deutschland soll geschwächt werden, europapolitisch, einfach um Polen und die polnische, nicht ganz so liberale Politik in eine bessere Position in Europa zu setzen. Aber das ist nur ein Nebeneffekt dieser innenpolitischen Dinge. Polen versucht.
Darf ich da kurz bloß mal dazwischen fragen, betrifft das auch die Frage der Reparationsforderungen an Deutschland? Das ist ja jetzt, also das gibt es schon länger, diese Diskussion, aber auch jetzt gerade vermutlich hat es was mit dem Wahlkampf zu tun. Oder ist das wirklich so, dass ernsthaft die polnische Regierung jetzt meint, dass man diese Reparationsfrage, dass man das auch praktisch lösen kann? Es sind ja hohe Forderungen an Deutschland.
Auch das ist differenziert zu betrachten. Es gibt in der polnischen Gesellschaft ein stark verwurzeltes Gefühl der Ungerechtigkeit. Deutschland hat sich Polen gegenüber nach dem Zweiten Weltkrieg nicht in einer Form weder entschuldigt noch entschädigt, die in irgendeinem Verhältnis steht zu den immensen Verlusten, die die polnische Nation während des Krieges hinnehmen musste. Und davon weiß man in Deutschland auch so gut wie nichts. Das ist das eine. Aber das andere, diese 1,3 Billionen Euro, die in den Raum gestellt wurden als Reparationsforderungen, das ist natürlich völlig überzogen. Kein Staat dieser Welt wird eine solche Summe jemals zahlen können, ohne sich selbst irgendwie sich innenpolitisch zu zerlegen. Das geht einfach nicht. Insofern ist es außenpolitisch destruktiv, es ist innenpolitisch aber machterhaltend. Das sind diese machterhaltenden, populistischen Schritte, die die Regierung PiS in den letzten Jahren immer wieder gemacht hat, die Jarosław Kaczyński sich ausdenkt mit seinem Kreis, um die Bevölkerung oder um seine Wählerschaft bei der Stange zu halten, um ihm immer wieder so Köder vorzuwerfen und Themen hinzuwerfen und zu sagen, schaut, wir steigern Polens Ansehen in der Welt und wir zeigen es denen endlich mal. Damit trägt er auf der einen Seite dazu bei, dass Polen tatsächlich stärker wahrgenommen wird, denn je lauter man schreit, desto mehr wird man gehört. Aber auf der anderen Seite ist es auch wiederum destruktiv, weil Polen nicht als ernstzunehmender Akteur in den internationalen Beziehungen nicht immer wahrgenommen wird, sondern man schießt politisch immer übers Ziel hinaus.
Gut, an der Stelle würde ich gerne das Publikum hier mit ins Spiel bringen und hier gibt es schon erste Wortmeldungen. Bitte schön.
Mein Name ist Bogdan Wrochalski aus Polen. Ich bin ehemaliger Diplomat, jetzt Wissenschaftler und freier Publizist und freier Mensch. Meine Bemerkung ein bisschen kritischer. Es gibt sicherlich größere und schwierigere Probleme, wenn es um deutsch-polnische Beziehungen geht. Aber ich habe mich schon vor vielen Jahren mit dem grenzüberschreitende Zusammenarbeit beschäftigt und etwas geschrieben. Und ich warne Politiker auf den beiden Seiten, Deutschen und Polen, dass sie vielleicht versuchen, etwas über diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu vergessen. In diesem Sinne denke ich, dass diese Zusammenarbeit braucht auch neue Ideen und neue Projekte für die Zukunft, für die nächste Generation. Das gilt, glaube ich, für andere Bereiche der deutsch-polnischen Beziehungen. Also zusammenfassend, keine schwere Nachbarschaft, sondern manche Probleme. Ich glaube an die gute deutsch-polnische Zusammenarbeit und deutsch-polnische gute Nachbarschaft. Ich danke Ihnen.
Wolfgang Templin, Autor. Ich würde gerne auf Frau Weiß eingehen und Sie versuchen, etwas zu konkretisieren. Sie haben an mehreren Punkten, glaube ich, sogar gesagt, die Deutschen haben, das stimmt einfach so nicht, die Deutschen haben weder in ihrem Umgang mit Russland kollektiv Blauäugigkeit gehabt, noch in Fragen Energieabhängigkeit. Das war ein großer Teil der deutschen Eliten, der politischen in verschiedenen Konstellationen, parteiübergreifend und der Wirtschaftskreise. In der gleichen Zeit haben Deutsche, und ich schätze, hier sitzen auch eine ganze Menge von denen, von Anfang an gewusst, was mit Putin auf uns zukommt. Von Beginn an. Die haben dazu geschrieben, die haben sich dazu geäußert, die haben als Experten, die haben als zivilgesellschaftliche Kräfte und als Politiker dafür eingestanden. Wenn es in der Zeit nicht gelungen ist, dass sich diese Minderheitenmeinungen, die bis an die Tore der großen Politik kamen, da gab es die Analysen, die kamen auch von Diplomaten, die kamen von Geheimdienstleuten, die genau wussten, was da passiert, dann ist das eine Hypothek, die Deutschland bis heute mit sich trägt. Es ist doch nicht so, dass mit den Erklärungen der Politiker, wir waren naiv. Ich glaube keinem Berufspolitiker das Prädikat naiv. Die wissen ganz genau, wie die politischen Spiele laufen. Das war eine interessengeleitete Verdrängung, weil man wirtschaftliche und politische Interessen hatte. Und wenn Sie dann sagen, das kleine Beispiel von Ihnen, Mecklenburg-Vorpommern, dass man sich auf der kleinen Ebene nicht dafür interessiert, wo die große Politik ist, ist denn die Politik in Schwerin so groß und so weit? Ist dort nicht die größte pro-putinsche Lobby in Bezug auf Energieabhängigkeit und politische Abhängigkeit bis heute tätig? Und versucht zu verdrängen, nur der Stichwort Manuela Schwesig. Wenn ich in Polen unterwegs bin, ich werde von ganz einfachen Leuten daraufhin angesprochen und ich wünschte mir sehr, dass man das in Deutschland heute ernst nimmt. Ein Großteil der Probleme, die wir haben, und mir hat unser geschätzter Herr Moderator zu sehr den Ball auf die polnische Seite gespielt. Mit gut dazu passenden Beispielen, da kann ich ihn ja auch nur unterstützen, Justizreform. Wo liegt denn der Ball bis heute auf der deutschen Seite, wenn es um die doch schwierigen polnisch-deutschen Verhältnisse im Jetzt-Zustand geht, dass eine Zeitenwende angekündigt wurde und bis heute streiten wir uns in Deutschland darüber. Ich habe eine eindeutige Position, da ist zu viel Ankündigung und zu wenig Konsequenz.
Hallo, Anna Krenz, Ambassador Polek. Die Geschichte, wenn wir nur so Geschichtsbücher aus unserer Kindheit kennen, die waren immer so einseitig oder schwarz-weiß, ja? Die böse Deutschen und die Opfer Polen. Und inzwischen, es ist natürlich ein bisschen ein langweiliges Modell, der bringt uns nicht weiter. Das reicht schon langsam, weil das zeigt nur schwarz-weiß und die Geschichte ist mehr farbig. Wir haben ein Buch gerade herausgebracht, es ist auf Deutsch im Moment, aber es ist auch eine deutsch-polnische Geschichte über eine Widerstandskämpferin, Irena Bobowska, die stammte aus Poznań. Sie wurde in Berlin hingerichtet. Mit diesem Buch wollten wir zeigen, dass die Menschen in die Geschichte, also Zweiter Weltkrieg oder auch noch vorher, das waren Menschen wie wir. Und wenn wir solche Lebensläufe kennenlernen und erkennen und heute vielleicht die Gedichte lesen, das bringt uns auch mehr Gewissen und mehr Verstand und auch, das baut auch Freundschaft zwischen die Länder, ja, zwischen beide Länder. Und ich finde es auch wichtig, die deutsch-polnische Beziehungen, die sind nicht schwer, die sind normal schwer. Ja, immer Nachbarn, die streiten sich, die lieben sich, wie Brüder und Schwester oder zwei Schwestern oder zwei Brüder. Deswegen ist es wichtig, die guten Seiten auch zu zeigen, weil die Geschichte gehört uns allen, nicht nur Bundestag, polnische Regierung oder Akademie. Ja, wir alle haben Anspruch auf Geschichte.
Das war das RBB 24 Inforadio Forum, heute aus der Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Wir haben das gemeinsam veranstaltet mit dem Deutschen Polen-Institut. Auf dem Podium Karolina Wigura, Historikerin, Soziologin, politische Redakteurin der polnischen Internetzeitschrift Kultura Liberalna, Matthias Fałkowski, stellvertretender Direktor des Berliner Pilecki-Instituts, Violetta Weiß war dabei, Fachredakteurin für Mittel- und Osteuropa beim Rundfunk Berlin-Brandenburg und Peter-Oliver Löw, Direktor des Deutschen Polen-Instituts. Ich bedanke mich herzlich für die Diskussion, bedanke mich bei Ihnen hier im Saal für Ihr Interesse, Ihnen daheim fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.